Grüner Wasserstoff. Überall hören wir, dass er das Schlüsselelement für die Energiewende sei und für nahezu alle Sektoren unabdingbar sei. Aber der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft geht im Moment zu langsam. Da fragen wir uns natürlich, was hemmt den Hochlauf denn? Ja, zum Beispiel solche Verzögerungen wie diese hier. Ab 2028 sollte eine neue Pipeline Wasserstoff von Dänemark nach Deutschland leiten. Nun verzögert sich der Bau um wahrscheinlich Jahre aufgrund fehlender Sicherheits- und Umweltstudien. Dann bleibt natürlich auch die Frage, wie viel grünen Wasserstoff können wir hier in Deutschland eigentlich perspektivisch selbst herstellen und welche anderen Staaten könnten uns denn diesen grünen Wasserstoff verkaufen?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Ja, liebes Publikum, endlich ist es soweit. Wir sprechen heute über die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und dafür haben wir zwei wirklich Hochkaräter hier in dem Podcast. Wir sind verbunden mit Professor Daniel Banuti und Dr. Dana Kirchem. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Frau Kirchem, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und Herr Banuti, Sie sind Professor für wasserstoffbasierte Energiesysteme und Leiter des Instituts für thermische Energietechnik und Sicherheit des KIT.
Im Monitoring-Bericht zur Energiewende, da heißt es, für eine klimaneutrale Industrie brauchen wir pro Jahr 600 Terawattstunden grünen Wasserstoff und zur Herstellung davon 1000 Terawatt erneuerbaren Strom. Frau Kirchem, geben Sie uns doch mal ganz kurz einen Vergleich, damit wir das ein bisschen einordnen können. Wie hoch war denn so der Bruttostromverbrauch letztes Jahr, 2023, in Deutschland?
Ja, gerne. Das ist tatsächlich eine sehr große Zahl. Also in den letzten Jahren hat sich der Bruttostromverbrauch in Deutschland nicht großartig verändert. Das ist relativ konstant. Im letzten Jahr, 2023, waren das 520 Terawattstunden ungefähr. Und ja, über die letzten 10, 20 Jahre hat sich das auch immer ungefähr auf dem Niveau gehalten. Wir hatten mal einen Peak bei 624 Terawattstunden im Jahr 2007 und seitdem ist es ein bisschen runtergegangen. Ja, um auf die Zahl zurückzukommen, die Sie gerade genannt haben. Das bedeutet, würde ja bedeuten, dass wir bei der Umstellung auf 100% Wasserstoff aus grünem Strom in der Industrie doppelt so viel Strom benötigen würden, wie wir jetzt gerade in Deutschland im gesamten Jahr verbrauchen.
Also Frau Kirchem, das sind ja schon sehr beeindruckende Zahlen. Diese 600 Terawattstunden grüner Wasserstoff jetzt im Vergleich zu dem Stromverbrauch, was wir in Deutschland hier so verbrauchen. Das sind ja Unmengen grünen Wasserstoff. Werden wir das jemals erreichen?
Ja, die Ziele sind auf jeden Fall ambitioniert. Und die verschiedenen Szenarien von verschiedenen Instituten gehen da auch von unterschiedlichen Zahlen aus, zwischen 440 bis, wie Sie gesagt haben, 600 Terawattstunden grünen Wasserstoff. Und dafür wird auf der einen Seite, soll Elektrolysekapazität in Deutschland aufgebaut werden, um diesen grünen Wasserstoff aus grünem Strom zu produzieren. Aber das wird bei weitem nicht ausreichen. Also um den insgesamten Wasserstoffbedarf, grünen Wasserstoffbedarf in Deutschland zu decken bis 2030, geht auch die Bundesregierung davon aus, dass wir 50-70% dieser Wasserstoffnachfrage importieren müssen.
Aber wie viel Wasserstoff brauchen wir denn insgesamt in Deutschland? Und auch, vielleicht können Sie das nochmal aufschlüsseln, auf welche Sektoren?
Wir reden ja immer von der grünen Wasserstoffnachfrage in der Zukunft. Wir müssen uns aber klar machen, dass auch schon heute in Deutschland und weltweit schon sehr viel Wasserstoff nachgefragt wird. Das ist halt zum größten Teil grauer Wasserstoff im Moment noch. Grauer Wasserstoff bedeutet, der wird aus fossilen Energieträgern gewonnen. Und im Moment sind das in Deutschland so um die 55 Terawattstunden. Ich glaube, im letzten Jahr, bedingt durch die Energiekrise, war es etwas weniger. Und der wird vor allem benötigt in Raffinerien, um fossile Kraftstoffe zu entschwefeln, aber auch zur Herstellung von Düngemitteln oder zur Herstellung von Methanol. Und das ist eine Wasserstoffnachfrage, die haben wir schon heute in Deutschland. Und zusätzlich prognostiziert die Bundesregierung jetzt noch, dass bis zu 40-75 Terawattstunden noch dazukommen müssen. Genau. Und dann enden wir 2030 bei einem Zielbedarf von zwischen 90 und 130 Terawattstunden jährlichem Wasserstoffbedarf in Deutschland, grünem Wasserstoff.
Frau Kirchem, in welchen Bereichen brauchen wir denn unbedingt grünen Wasserstoff in Zukunft? Also welche Bereiche funktionieren gar nicht ohne grünen Wasserstoff?
Ja, das sind ganz allgemein gesagt erstmal die Prozesse, die sich nicht direkt elektrifizieren lassen. Das bedeutet, überall da, wo wir im Industriebereich oder im Energiebereich direkt grünen Strom nutzen können, den wir hier in Deutschland direkt produzieren oder auch importieren, da sollten wir ihn auch nutzen. Grüner Strom, den wir direkt nutzen können, den brauchen wir nicht erst in Wasserstoff umwandeln, um ihn dann irgendwie in der Form zu nutzen. Das macht nicht so viel Sinn wegen der Energieeffizienz. Insofern in den Prozessen, wo wir wirklich nicht grünen Strom nutzen können, weil die Energiedichte zu gering ist oder weil die Prozesse sich nicht dafür eignen, da brauchen wir den grünen Wasserstoff. Und das sind grob gesagt erstmal drei große Bereiche. Das ist auf einem dem einen die energieintensive Industrie, die wir in Deutschland haben. Das ist dann weiterhin der Flugverkehr, wo wir nicht einfach Batterien in Flugzeuge einbauen können. Und das ist der Schiffs- und Schwerlastverkehr. Das sind drei große Bereiche, wo es sich anbieten würde, Wasserstoff oder Wasserstoffderivate zu nutzen, weil wir hier einfach mit direktem Grünstrom nicht weiterkommen. Eine weitere Anwendung in der Zukunft wäre auch, dass wir den grünen Wasserstoff perspektivisch im Stromsektor nutzen könnten, um saisonale Schwankungen bei der erneuerbaren Energie auszugleichen. Das bedeutet, gerade dann, wenn wir besonders viel erneuerbaren Strom haben, den wir ansonsten abregeln müssten, dann könnten wir den in Form von grünem Wasserstoff speichern, um ihn dann saisonal zu verschieben in Bereiche, wo besonders wenig Strom im grüner Strom im Netz ist. Und das sind so die großen Anwendungsbereiche. Zuerst mal im Hochlauf werden wir sehen, dass bis 2030 vor allem in der Industrie dieser Wasserstoff benötigt werden wird. Da ist gerade politisch sind da Ambitionen, dass wir zum Beispiel für die Stahlproduktion diesen Wasserstoff erstmal irgendwie verwenden, aber auch für die Dampferzeugung wird der oder als Brennstoff für Industrieöfen wird der perspektivisch genutzt werden. Dann kommt perspektivisch bis 2045 kommen diese Sektoren im Verkehr dazu. Und ich denke, da ist am ambitioniertesten auf jeden Fall der Flugverkehr. Aber gerade im Schiffs- und Schwerlastverkehr gibt es da schon konkrete Vorstellungen.
Herr Banuti, wie viel von diesen genannten Mengen werden wir denn perspektivisch in Deutschland herstellen können, selber herstellen können für unsere Wirtschaft?
Frau Kirchheim hat das gerade schon genannt. Also im Moment gehen die Szenarien und Planungen davon aus, dass wir so 30-50% lokal in Deutschland produzieren werden und den Rest dann also importieren müssen. Ich glaube auch die Frage, wie viel können wir produzieren, ist nicht unbedingt die Frage, die wir hier beantworten müssen. Weil letztlich muss es ja irgendwie einem erneuerbaren Energiesystem dienlich sein. Ne? Also das gibt ja dann, es muss ökonomisch Sinn machen. Wir müssen sehen, wo ist es geschickter, Sachen von außen einzukaufen? Wo macht es jetzt Sinn, lokal zu produzieren? Das heißt, das ist ja jetzt nicht die Frage, was ist jetzt das Maximum, was wir hier tatsächlich produzieren können. Aber diese 30-50% sind so nach den gegenwärtigen Planungen dann das, wo man sagt, das ist etwas, was wir realistisch in einem gesamten Energiesystemkonzept tatsächlich produzieren können.
Wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen vorgestellt oder vielmehr gefragt, wo denn diese Elektrolyseure grundsätzlich stehen können, ob das an einem Windkraftrad perspektivisch der Fall sein kann. Wo hört dann da das Netz, sozusagen das Stromnetz auf? Wo müssten dann Pipelines anfangen oder auch vielleicht irgendwie Häfen oder vielleicht auch so Terminals für LKW, die dann den Wasserstoff transportieren? Herr Banuti, wie stellen Sie sich denn diese Wasserstoffwirtschaft vor? Wir haben ja offenbar so ein Kern-Pipeline-Netzwerk oder Netz jetzt hier in Planung. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin jetzt kein Netzplaner, muss ich mal direkt vorne wegschieben. Aber was für mich eine spannende wirklich Sache dabei ist, dass wir sehr zu einem dezentralisierten Produktions- und Versorgungsnetz übergehen können an dieser Stelle. Und wir sehen das schon zumindest europaweit in manchen Stellen. Also es ist jetzt tatsächlich manche Sachen aus, ich weiß nicht, für sich Bauerninitiativen entstanden, die vor 20 Jahren vielleicht mal gemeinsam ein, zwei Windräder gekauft haben, wo jetzt investiert wird, um tatsächlich Elektrolyseure daneben zu stellen. Das heißt, wir müssen uns weniger verlassen tatsächlich auf die einzelnen Großkraftwerke. Eine andere Sache, die jetzt spannend ist, die langsam losgeht, da gab es diesen Testversuch von Sunfire zusammen mit der Salzgitter AG, wo also wirklich dann mal geguckt wurde, wir haben jetzt hier ein Industrieunternehmen und das hat Energie in anderer Form da, in dem Fall Wärme. Und ist das nicht was, wo wir Synergien schaffen können, um dann vor Ort sozusagen aus dem, was wir an Wärme da haben und zusätzlich Strom vor Ort dann auch noch was zu produzieren? Und ich weiß gar nicht so genau, ob wir das so genau absehen können im Moment. Also es gibt tatsächlich sehr viel, was sich einfach so von unten in einer Grassroots-Art nach oben bewegt in der Produktion. Ja, ich bin da selber gespannt.
Machen wir es doch bitte nochmal ganz konkret. Also wir haben uns eben an diesem Beispiel der E-Farm in Nordfriesland von GP Joule vorgestellt. Da steht jetzt ein Elektrolyseur mehr oder weniger direkt neben dem Windkraftrad. Jetzt muss entweder da eine Pipeline hingehen oder ein LKW kommen und diesen Wasserstoff in flüssiger oder gasförmiger Form abholen. Wenn das nicht der Fall ist, diese Pipeline, dann muss die wahrscheinlich irgendwo an einem Knotenpunkt in Hamburg, irgendwo da in Nordfriesland vielleicht irgendwie anfangen. Und dieses Transportwegesystem, das will man jetzt planen. Jetzt ist die Frage, wie kommt hier der Netzausbau mit diesem Pipeline-Ausbau zusammen? Ist das denn schon jetzt in Planung?
Also zunächst mal wirklich, GP Joule ist ein super Beispiel, weil das ist genau eine von diesen Firmen, die tatsächlich so klein lokal angefangen haben, um mittlerweile sogar hier in der Gegend Ladesäulen an Autobahnparkplätzen aufbauen. Wir sind da aber ja in der Planung noch ziemlich weit früh im Stadium, auch wenn wir uns jetzt angucken, was die Ausbaupläne sind, ist das ein bisschen schockierend. Aber es gibt ja Großprojekte, diese Leitprojekte wie H2 Mare und sowas, wo genau diese Fragen untersucht werden. Sagen wir mal, wir haben einen Elektrolyseur von mir aus offshore an einem Windrad stehen. Was ist denn jetzt tatsächlich die billigste Art, dort die Energie von A nach B zu bringen? Und da gibt es tatsächlich viele Rechnungen, wo dann das Ergebnis ist, dass eine Pipeline tatsächlich das Billigere einfach ist, als jetzt ein Kabel zu verlegen von A nach B. Wie gesagt, ich denke, wir sind da noch ziemlich früh im Verständnis von diesen Sachen. Aber naja, das ist so konkret wie ich tatsächlich in diesem Thema drinstecke dann.
Frau Kirchem, jetzt ist es so, wir haben ja gerade gehört, in Deutschland hat man sich auf grünen Wasserstoff geeinigt. Es gibt eine Strategie, es gibt sehr, sehr viele Anstrengungen, das zu erreichen, eine Infrastruktur aufzubauen. Ist das eigentlich in anderen Ländern auch so? Man hört ehrlich gesagt immer relativ wenig irgendwie, wenn es um grünen Wasserstoff geht, so aus anderen Ländern. Also beispielsweise China, da berichten wir ständig hier, wenn es um Batterien geht darüber, spielt das dort auch ein großes Thema oder auch in anderen Teilen der Welt?
Also es ist gerade erst vor einer Woche der neue Hydrogen Global Review von der IEA erschienen, wo das ganz gut zusammengefasst ist. Und es ist tatsächlich so, der Wasserstoffbedarf ist auch global ziemlich hoch. China hat zum Beispiel einen Anteil von ungefähr 30% am globalen Wasserstoffbedarf. In Europa sind es ungefähr 8%. Das heißt, schon heute wird viel Wasserstoff nachgefragt. Dieser Wasserstoff ist hauptsächlich grau. Das heißt, die Nachfrage nach grünem Wasserstoff ist wirklich noch sehr, sehr gering, verschwindend gering. Und die ganzen Anwendungen, für die wir heute Wasserstoff brauchen, die sind auch noch nicht die wir in der Schlüsselrolle für die Energiewirtschaft sehen, wo wir sagen, das sind die Anwendungen, mit deren Hilfe wir unsere energieintensive Industrie zum Beispiel dekarbonisieren wollen. Und insofern, es gibt in insgesamt mittlerweile 58 Ländern auf der Welt eine Wasserstoffstrategie. Diese Länder haben sich diese Strategie gegeben. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, in dem auch grüner Wasserstoff natürlich eine große Rolle spielt. Ganz neu dazu gekommen sind relativ viele Länder in Asien. Aber wir sehen auch, diese Strategien, die sind vor allem exportorientiert. Das heißt, es gibt viele Länder, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, die sagen, wir wollen Angebot von grünem Wasserstoff schaffen. Und da legen wir den Fokus drauf. Und was aber noch relativ viel fehlt, sind konkrete Nachfragezusagen. Also wirklich Zusagen von Regierungen. Hier, das sind die Nachfragefördermechanismen, die wir anbieten. Hier werden wir irgendwie Politiken schaffen. Das sind konkrete Ziele, die wir uns setzen. Und da gibt's klar, in Deutschland ist da ein Vorreiter mit der nationalen Wasserstoffstrategie. Da gibt es auch innerhalb von Europa Initiativen. Also es ist alles irgendwie da, aber der große Fokus ist auf jeden Fall im Moment angebotsorientiert. Und die große Kritik auch der IEA ist, dass die glaubhaften Nachfragezusagen einfach noch zu gering sind.
Also im Umkehrschluss, wenn Sie sagen, Nachfragezusagen gibt es noch nicht so viel, kommen wir später darauf zu sprechen. Auch Habeck hat dort ein bisschen interveniert vor kurzer Zeit. Gibt es denn Länder, die schon Wasserstoff, grünen Wasserstoff anbieten auf der Angebotsseite?
Wirklich verschwindend gering. Also es gibt Projekte auf jeden Fall, aber im Vergleich zu der großen Menge an grauem Wasserstoff, die auf der Welt gehandelt wird, sind das einzelne Projekte.
Wenn Sie jetzt mal einen Ausblick wagen müssten, was schätzen Sie, wann so ungefähr könnte grüner Wasserstoff sowie Strom beispielsweise auf dem freien Markt gehandelt werden?
Das ist tatsächlich eine interessante Fragestellung, weil auch heute wird ja schon grüner Wasserstoff gehandelt. Er ist einfach nur wirklich verboten teuer. Also im Vergleich zu grauem Wasserstoff ist einfach keine Nachfrage zu dem Preis da. Und das Angebot ist einfach zu gering. Das heißt, wenn all diese Fördermechanismen, die jetzt in Planung sind und all diese Projekte, die jetzt in Planung sind, in der Global Hydrogen Review ist die Rede von insgesamt 520 Gigawatt an grünen Wasserstoffprojekten, die in der Pipeline sind. Das heißt, die irgendwie angedacht sind, die vielleicht sogar schon FID haben, also Zusage zur finalen Investition. Aber diese Projekte müssen halt erst mal alle realisiert werden. Und derzeit ist es einfach noch nicht da. Und das heißt, die Frage danach, wann das realistisch gehandelt werden kann, wenn das Angebot hoch genug ist und der Preis kompetitiv mit grauem Wasserstoff ist.
Wir möchten hier, liebes Publikum, nicht zu dystopisch klingen. Wir planen hier einen Markt von Wasserstoff in der Zukunft, von grünem Wasserstoff, wozu es de facto keine Alternative gibt. Aber trotzdem hören wir an dieser Stelle schon wieder raus, dass es weder auf Angebots- noch auf Nachfrageseite Anstrengungen im Moment gibt, wie es denn theoretisch sein könnte. Mal ganz frei von der Leber weg, welche Seite muss denn jetzt subventioniert werden, mehr subventioniert werden? Die Angebotsseite, die Abnehmerseite oder vielleicht der Transport oder alles zusammen?
Das Problem ist halt wirklich, dass sich die Abnehmer an dieser Stelle fragen, wie verlässlich ist das denn? Und das merkt man halt auch lokal. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Karlsruhe nach den gegenwärtigen Plänen halt nicht von Anfang an am Kernnetz angeschlossen sei. Das ist jetzt in Freiburg zum Beispiel anders. Und da werden also bestimmte Sachen in der Stadtplanung ganz anders angegangen. Da gibt es ganz andere Projekte, wo also wirklich konkret auf Wasserstoff gesetzt wird, einfach weil man weiß, dass ab 2030 oder sowas gibt es jetzt verlässlich dort Wasserstoff nach allen Plänen. Während jetzt in Karlsruhe ist die Linie immer noch eine gestrichelte. Das heißt, das muss tatsächlich mal gebaut werden. Und das hoffen wir natürlich auch. Also wir haben hier die Miro, die größte Raffinerie Deutschlands, die natürlich, wenn wir jetzt tatsächlich fossilen Zufluss einfach abschalten, die brauchen Moleküle. Also wie Sie schon sagen, das ist halt eine Technologie, an der wir nicht vorbeikommen werden, wenn wir jetzt weiter als Industrienation überleben wollen. Das heißt, wir müssen es haben. Wir haben auf der einen Seite wirklich das Hochfahren. Ich meine, da gibt es Ziele mit, ich weiß nicht, die 10 Gigawatt, die Bundesregierung da bis 2030 sehen will, wo jetzt Siemens Energy zum Beispiel jetzt diese Gigafactory gebaut hat, die also im Prinzip dafür genug skalieren kann. Also die haben geplant, in Jahr 1 quasi 1 Gigawatt an Kapazität zu bauen, dann in Jahr 2 2 Gigawatt, in Jahr 3 3 Gigawatt. Das heißt, sagen wir mal, auf diese 10 Gigawatt gebaute Leistung zu kommen, klingt das schon sehr realistisch. Die Frage ist da jetzt aber halt, wer kauft das und wie halten wir da jetzt diese Initiativen aus der Industrie am Leben? Wir haben jetzt also wirklich das Problem, wer zu früh ist, das ist nicht unterscheidbar von einem, der einfach falsch liegt an dieser Stelle. Das heißt, alle halten sich so ein bisschen zurück. Wer bewegt sich als Erster? Wer investiert jetzt in einem Maße, dass wir uns also wirklich darauf verlassen können? weil ansonsten der jetzt als erster das Risiko einsetzt und dann kommt die Welle vielleicht erst 5 Jahre später, das kann es dann halt gewesen sein. Also das muss man halt wirklich, ich bin jetzt hier kein Planwirtschaftsfan, sagen wir, in China wird das bestimmt anders laufen als bei uns, mit allen Vor- und Nachteilen, aber bei uns ist halt das Charmante, dass wir auf der einen Seite wirklich so diese Grassroots-Bewegung haben, aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir gucken müssen, wie wir gleichzeitig Angebot und Nachfrage austarieren. Also wenn, muss es schon auf beiden Seiten wirksam sein, weil wenn wir jetzt nur Firmen haben, die Elektrolyseure bauen, aber keinen, der es kauft, oder nur Leute, die was brauchen und die darauf angewiesen sind, Wasserstoff zu haben, aber es keinen gibt, der liefert. Das sind beide Szenarien, die halt absolut nicht funktionieren. Ganz ehrlich, das ist für mich halt wirklich gerade so, dass, ich weiß nicht, das Beunruhigendste an diesem ganzen Ding. Also wir haben die Kurven und wir sehen, was sind die Zahlen, die wir haben, nicht nur wollen, sondern haben müssen, um unsere Industrie letztlich auf CO2-neutral umzubauen bis 2050. Und unsere Wachstumskurven sind da halt doch sehr moderat, sag ich mal. Und wenn wir jetzt rückwärts rechnen von 2050, können wir halt abschätzen, wo irgendwie sich mal was tun müsste. Aber dieser Zwischenraum, wenn jetzt es tatsächlich also umschalten muss und der Wachstum jetzt richtig reingehen muss, das ist halt im Moment noch völlig unklar, wann das passiert. Wir hatten etwas Ähnliches, denke ich, mit Wärmepumpen, wo auch klar war, das würde kommen und das ist eine attraktive Lösung, wo man sich lange zurückgehalten hat und dann irgendwann halt die Entscheidung kam, okay, das ist jetzt das Pferd, auf das wir setzen. Und dann wollte jeder am liebsten vor 5 Jahren schon eine Wärmepumpe haben. Da geht's jetzt in Anführungszeichen nur um eine Heizung. Beim Wasserstoff geht es jetzt halt wirklich so ums gesamte Industriesystem. Wir haben dieselbe Situation, aber wenn das jetzt halt schief geht, aus der Nummer kommen wir halt schwieriger raus dann.
Ja, ich wollte ein bisschen Optimismus reinbringen. Also zumindest kann man ja sagen, dass die Bundesregierung dieses Problem auf jeden Fall erkannt hat. Also der Markthochlauf ist unser zentrales Problem. Wie bringen wir Angebot und Nachfrage zueinander? Und dieses Instrument des H2Global, so nennt sich das, ist tatsächlich ein zentrales Instrument der Bundesregierung, um dem zu begegnen. Also da geht es um eine Art Doppelauktionsmechanismus. Das ist also die H2Global, ist eine Art Stiftung, die ins Leben gerufen wurde von der Bundesregierung, um den Einkauf von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten aus dem außereuropäischen Ausland mit zu ermöglichen. Und die produktionsseitigen Auktionen auf der einen Seite werden dann so organisiert, dass das günstigste Angebot natürlich den Zuschlag erhält. Und da tritt dann eine Gesellschaft des Bundes ein, die Hindco, die diese Lieferverträge dann schließt mit den internationalen Anbietern. Und auf der Nachfrageseite werden dann diese gesicherten Wasserstoffmengen nach der Lieferung in die EU mit einer zweiten Auktion an den Höchstbietenden in der EU versteigert. Und diese Differenz zwischen dem Angebots- und der Nachfrageauktion, die soll dann halt durch diesen H2Global-Fördermechanismus ausgeglichen werden. Und auf der einen Seite ist Deutschland da schon sehr aktiv, also es ist auch schon eine Ausschreibungsrunde gelaufen. Und Deutschland wirbt auch schon international für die Beteiligung weiterer Staaten an diesem Fördermechanismus und ist da auch ganz aktiv, zum Beispiel mit der Niederlande, mit Kanada und plant auch gemeinsame Ausschreibungen mit Australien. Also vielleicht eine positive Nachricht, dass das Problem auf jeden Fall erkannt und angegangen wird.
Dann sprechen wir doch gleich mal über die Importe ein bisschen ausführlicher. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, haben auch ein paar Länder genannt. Was gibt's denn da noch für Länder? Man hört ja immer so, Nordeuropa oder Nordafrika wird immer wieder genannt. Mit welchen Ländern gibt's denn schon wirklich Abkommen oder auch Verträge jetzt, die dann geschlossen wurden?
Insgesamt haben wir Herr Habeck war wirklich sehr fleißig in der internationalen Community. Und wir haben insgesamt schon mit 12 außereuropäischen Ländern wirklich handfeste Wasserstoffabkommen. Unter anderem sind die Zusammenarbeiten mit Australien und mit Kanada sehr intensiv. Und die Abkommen auch mit anderen Ländern umfassen da den Austausch über eigene Wasserstoffnutzungsmöglichkeiten, aber auch Identifikation von gemeinsamen Hemmnissen, Lösungsmöglichkeiten und ganz wichtig auch die Entwicklung gemeinsamer Standards. Also wie zertifizieren wir den grünen Wasserstoff international, sodass er wirklich auf dem Weltmarkt als grüner Wasserstoff gehandelt werden kann? Da gibt es in Europa schon mit verschiedenen Richtlinien Bemühungen, aber das muss natürlich international harmonisiert werden, auch mit anderen Zertifikationsmaßnahmen.
Herr Banuti, man kann es ja jetzt vorstellen, diese Infrastruktur, Elektrolyseure, aber auch die Pipelines, der ganze Transport und so weiter, ist alles hochkomplex und auch wahrscheinlich doch für viele Anbieter und für die Länder dann auch irgendwie Neuland. Gibt es denn beispielsweise, wenn man jetzt an Nordafrika, Ägypten sowas denkt, gibt es denn da schon irgendwelche gemeinsamen Forschungsprojekte mit Deutschland, wo das schon getestet wird so im Kleinen? Ist Ihnen da irgendwas bekannt?
Es gab ja die Desertec-Initiative, die ja im Prinzip auch noch existiert. Und da muss ich jetzt vorsichtig sein als Ingenieur, aber sagen wir mal, die neokolonialistischen Vorwürfe waren dann schnell auf dem Tisch, wo jetzt halt dann auch die Kritik war, dass es letztlich doch mal wieder nur darum geht, wie wir als Europäer jetzt billig Energie aus anderen Ländern beziehen, aber das Geld, Technologie, Know-how irgendwie dann doch bei uns bleibt. Ich habe jetzt hier mal in Vorbereitung auch geguckt, es gibt von der IEA da so eine schöne Weltkarte, wo man sich also laufende Projekte, geplante Projekte und so weiter angucken kann. Und das ist im Bereich Afrika tatsächlich noch viel weiße Fläche. Also ich, wie gesagt, also da gibt's bestimmt Kontakte und Initiativen. Ich muss ehrlich zugeben, ich war da bis jetzt eher im europäischen Ausland so ein bisschen neugierig unterwegs. Wir hatten vorhin gesagt, wir werden so 70-50% des Wasserstoffs importieren müssen und da gibt's immer großen Aufschrei dazu. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, bis jetzt importieren wir ja praktisch 100% unserer Energie. Das wird jetzt ein bisschen besser, jetzt wo wir die Erneuerbaren ausbauen, aber sagen wir mal Öl, Kohle, Uran oder sowas, das waren ja alles Sachen, die wir letztlich aus dem Ausland importiert haben. Und das Spannende für mich ist jetzt, dass ja tatsächlich auch nach gegenwärtigen Studien von Fraunhofer oder sowas, wir tatsächlich innerhalb Europas potenziell energieautark werden könnten. Also wir hatten eine Delegationsreise zum Beispiel mit Ministerpräsident Kretschmann nach Spanien, das war Katalonien und Andalusien. Und da begann dann also wirklich jede Vorstellung der Spanier mit der Einleitung, wir sind Teil der EU, wir haben ein demokratisches System, unser Rechtssystem funktioniert so und so, einfach um dort sofort klarzumachen, in Anführungszeichen, wir sind ein verlässlicher Handelspartner an dieser Stelle, wo wir halt uns auch politisch drauf verlassen können, dass da in den nächsten Jahrzehnten alles immer sozusagen im gegenseitigen Einvernehmen passieren wird. Das ist halt für die Spanier ein Riesenpotenzial. Da wird ja auch schon massiv ausgebaut. Es gab jetzt vor ein paar Monaten Besuch vom Angus Robertson, das ist so der Cabinet Secretary for External Affairs aus Schottland. Und der hat halt zufällig familiäre Wurzeln hier in der Gegend. Und der hat also die Situation für Schottland verglichen mit der Norwegens in den 60ern, als da halt Öl gefunden wurde. Das heißt, er begann die Diskussion damit, dass an Territorium tatsächlich Schottland größer ist als die Bundesrepublik. Einfach wenn man die Inseln dazu nimmt und die Gebiete drumherum. Und dass die dort also Offshore-Wind produzieren können, aber letztlich onshore, also man hat Windbedingungen, wie sie jetzt auf dem offenen Meer wären, aber halt tatsächlich auf dem Land. Und dass er also jetzt sieht, seine Aufgabe darin, dass das jetzt für ihn wirklich wie der Fund von Öl ist, dort jetzt eine Wasserstoffindustrie aufzubauen, wo er halt sieht, dass hunderttausende Leute damit beschäftigt werden können und diesen Wasserstoff dann halt zu exportieren nach Deutschland, aber auch Holland und andere Anrainer. Das heißt, das ist so, wie gesagt, da gibt es bestimmt noch ganz viele andere ganz spannende Kontakte. Südamerika sind noch andere Beispiele. Aber ich finde schon spannend allein, was in Europa zu diesem Thema gerade passiert.
Also es ist ja ganz, ganz spannend, was Sie da erzählen, Herr Banuti. Also Sie gehen davon aus, dass wir den grünen Wasserstoff irgendwann aus Spanien vielleicht zugeliefert bekämen, oder?
Ja, also diese Kontakte gibt es. Also das sind auch wirklich, das ist jetzt ein Jahr her, ziemlich genau. Wir sind aber da jetzt immer noch in Kontakt. Es laufen mehrere EU-Anträge gerade mit kleinen Unternehmen oder auch Universitäten in Spanien. Da ist die Idee dann also wirklich, dass dort, wo einfach viel Fläche ist und viel Sonne, Energie produziert wird. Das kann Photovoltaik sein, das kann Concentrating Solar Power sein, das vor Ort dann elektrolysiert wird und das Ganze dann, also in Spanien ist das Szenario dann per Pipeline durch Frankreich. Dann gibt es auch Pipeline-Projekte, wo es darum geht, Pipelines durch das Mittelmeer zu legen, aber also wirklich nur so die kleine letzte Ecke letztlich um Marseille herum. Das ist so die eine Idee. Ich meine, eine Frage ist dann natürlich, wo kommt das Wasser her? Gerade Andalusien kann man die Frage stellen, ob die dann nicht andere Probleme haben, sich selber zu versorgen. Das ist sicherlich eine große Frage. Da muss man gucken, inwieweit das dann tatsächlich ein Problem ist oder ob das auf anderem Weg gelöst werden kann. Mit Schottland, die sind halt, was war die Zahl, 700 Kilometer etwa entfernt von Deutschland. Und die haben halt auch schon über, ich weiß nicht, Gas, Erdöl oder sowas, die ich meine, letztlich die ganze Nordsee ist ja verbaut mit Pipelines und Versorgungslinien. Das ist ja jetzt nichts, was es noch nie gegeben hat.
Aber Sie sagen es, Herr Banuti, also bei dem Stichwort, warum denn Schottland, wenn wir das wirklich vor der eigenen Haustür in Skandinavien, in Dänemark, in Norddeutschland haben? Da stehen ja jetzt sogar Windkrafträder still, wenn sie abgeregelt werden. Warum denn nicht dort vor Ort Wasserstoff produzieren und dann direkt in unser Pipeline-Netz eines Tages einspeisen? Das ist doch, liegt doch viel näher, als jetzt irgendwie groß in Übersee, in Spanien oder sogar Schottland produzieren zu lassen.
Was jetzt der genaue Weg sein wird, ist auch noch unklar. Aber es geht um Umwidmung von bereits existierenden Pipelines. Es geht um Neubau von Pipelines. Aber es geht halt auch um die Bewertung von Transport mit Schiffen. Also, dass man da halt auch vor Ort dann den Wasserstoff produziert und den dann halt hierhin bringt.
Und die Pläne richten sich ja auch konkret nach den Standorten, die sich halt für die Produktion von grünem Wasserstoff vor allem eignen. Und da kann ich auch nur unterstützen, was Herr Banuti gerade über Spanien gesagt hat. Von den 7 Projekten, die in der allerersten Ausschreibungsrunde der Europäischen Wasserstoffbank den Zuschlag erhalten haben, waren 3 aus Spanien und relativ großskalige Projekte.
Herr Banuti, in welchem Zustand wird denn der Wasserstoff am besten transportiert? Sie haben vorhin ja hervorgehoben, dass die Pipelines eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Erklären Sie das doch mal. Wie, in welchem Zustand wird das dann in den Pipelines transportiert oder auch welche anderen Wege gibt es vielleicht doch noch?
Also ein Grundproblem mit dem Wasserstoff ist halt, es ist ein Gas und es ist ein sehr leichtes Gas. Das heißt, wenn wir uns jetzt wirklich angucken, welche Energie haben wir pro Kubikmeter, sieht's also wirklich schlechter aus als bei vielen anderen Medien. Das heißt, wir würden es halt niemals einfach im Grundzustand, also jetzt hier bei atmosphärischem Druck, atmosphärischer Temperatur in einem Ballon oder sowas transportieren. Obwohl, da gibt's auch aus den USA das Pipeline in the Sky, ein Zeppelin, der dann am anderen Ende dann einfach leer gemacht wird. Aber sagen wir mal, die konkreteren Sachen wären halt zum Beispiel Transport in der Pipeline. Das hätten wir halt in Deutschland, gibt's dazu diese Bewertungen. Da haben wir dann halt unsere Rohre mit, ich weiß nicht, was war so ein guter Meter Durchmesser bis zu 100 Bar. Damit können wir halt auch Leistungen übertragen, die höher sind als das, was wir in Hochspannungsmasten letztlich transportieren. Ein weiterer Vorteil ist da, dass das Netz dann nicht nur leitet, sondern auch speichert. Also die Zahl, die ich da im Kopf hatte, war, dass quasi in dem Gasnetz dann selber etwa 3 Monate Speicher des Wasserstoffs vorliegen, einfach nur durch die Leitungen selber. Das ist natürlich eine charmante Sache. Gibt natürlich viele Diskussionen, können wir das denn einfach so machen? Wir haben jetzt hier in Karlsruhe den DVGW, der Deutsche Verband der Gas- und Wasserwirtschaft, und die bewerten genau solche Sachen. Also die machen die Tests, die gucken sich an, welche Netze sind wo wie ausgebaut, welche Materialien gibt es. Und die Ergebnisse da sind zum Beispiel, dass in Deutschland verbaut, ich glaube 96% der Materialien der Pipelines sind genauso wasserstoffready. Das heißt, da gibt es also nichts Grundsätzliches, was uns davon abhält, das jetzt mit Wasserstoff zu befüllen stattdessen. Vielleicht, wenn ich dazu noch was sagen darf, weil das ist auch immer so ein vermeintliches Totschlagargument. Wie stellen wir uns das denn vor? Den Wasserstoff durch Leitungen und die Umstellung, das sind doch alles völlig unmögliche Ideen. Wir hatten in Deutschland von 1850 bis 1950 bereits ein Wasserstoffnetz. Wir haben das aber Stadtgas genannt. Und damit das nicht zu langweilig ist, haben wir es noch zur Hälfte mit Kohlenmonoxid gestrickt. Das heißt, es war nicht nur Wasserstoff, sondern auch noch hochgiftiges Kohlenmonoxid. Und was wir damit gemacht haben, ist, wir sind in jede Wohnung reingegangen, damit man damit backen, kochen kann und Lampen befeuern kann. Das haben wir also gut hingekriegt von 1850 bis 1950. Und dann haben wir einen Übergang gemacht und unser Netz umgestellt auf Erdgas. In West-Berlin sogar bis in die 90er Stadtgas, also Wasserstoff und Kohlenmonoxid bis zum Endverbraucher. Wir sind sogar im Moment in einem Umbau. Also wir haben im Moment einen Übergang von Low-Calorific auf High-Calorific Erdgas. Das läuft seit 2015. Das ist geplant, abgeschlossen zu werden in 2030. Ich vermute, die meisten Leute haben es nicht gemerkt, aber wir sind in einem Übergang begriffen in diesem Moment. Wir haben im Moment zwei inkompatible Netze und es funktioniert ganz wunderbar. Also ist jetzt nichts, sagen wir mal, was mir jetzt schlaflose Nächte bereitet, dass wir das jetzt einfach nochmal machen, was wir, weiß ich nicht, 1950 schon mal geschafft haben. Das heißt, Pipelines sind sicherlich eine Möglichkeit, das zu machen. Und wie gesagt, wir haben sowas Ähnliches in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Das wird auch nicht über Nacht gehen müssen. Also hier in Karlsruhe zum Beispiel haben wir mit den Stadtwerken relativ engen Kontakt. Da gibt's Pläne, wo natürlich nicht die Idee ist, dass dann, ich weiß nicht, 20 Millionen Menschen zwangsrekrutiert werden, um dann um Mitternacht auszurücken und alle Brenner umzustellen oder sonst was. Sondern das lässt sich natürlich schon Quartier für Quartier, Anschluss für Anschluss, nein, nicht Anschluss für Anschluss, aber halt letztlich Leitung für Leitung. Das ist ein lösbares Problem. Pipelines sind jetzt aber halt nur eine Sache. Also jetzt, dass wir, ich weiß nicht, aus Australien oder Chile, was ja auch so klassische Kandidaten immer sind hier, weil es einfach viel Sonne, viel Wind gibt, da werden wir sicherlich keine Pipelines legen. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob wir das mit Schiffen machen. So wie auch im Moment unser Liquid Natural Gas anlanden mit neuer Deutschlandgeschwindigkeit. Und da haben wir dann halt wieder das Problem mit der niedrigen Dichte. Und die Konzepte da im Moment schielen eigentlich auf verschiedene Sachen. Also es gibt eine Möglichkeit, wenn wir jetzt beim reinen Wasserstoff bleiben wollen, den zu verflüssigen. Damit erhöhen wir also die Dichte ganz erheblich. Ist immer jetzt noch geringer als Diesel oder Methanol oder sowas, aber schon mal erheblich höher als jetzt im gasförmigen Wasserstoff. Da gab es einen ersten Demonstrator, der das also erfolgreich gezeigt hat zwischen Australien und Japan, dass es also technisch möglich ist. Auch das muss man richtig bewerten, ne? Das war jetzt ein technischer Demonstrator. Das ist jetzt nicht das Schiff, das wir jetzt 1 Million Mal bauen müssen, sondern die nächsten Schiffe, also Samsung hat jetzt was angekündigt, werden halt entsprechend skaliert wie Öltanker und in groß gebaut. Es gibt dann natürlich noch ganz andere Ideen. Also ich meine, die Ölleute spotten schon lange, die beste Art, Wasserstoff zu speichern, ist, ihn mit C zu verbinden und das nennen wir dann Öl. Das ist dann natürlich nicht CO2-neutral, aber wir können sowas halt synthetisieren. Also wir können ja über, weiß nicht, Fischer-Tropsch E-Fuels machen oder Methanol mit anderen Verfahren. Das heißt, eine andere Möglichkeit wäre halt, das Kohlenwasserstoff sozusagen herzustellen aus Wasserstoff und das zu transportieren. Das hätte den Vorteil, dass halt die Infrastruktur letztlich schon da ist. Es gibt Ideen, das in Ammoniak zu binden. Das heißt, wir nehmen den Stickstoff aus der Atmosphäre und den Wasserstoff, der da produziert ist. Auch hier wieder der Vorteil beim Ammoniak. Das ist was, das machen wir ja schon. Also in der Düngemittelherstellung oder grundsätzlich Chemieindustrie. Das ist ein Verfahren, das es lange gibt, mit dem wir vertraut sind. Hat natürlich andere Schwierigkeiten. Also es ist giftig, im Umgang schwieriger. Es gibt Methoden, die bewertet werden. LOHC, das sind die Liquid Organic Hydrogen Carriers. Das sind letztlich Lösungsmittel, in die also die den Wasserstoff aufnehmen, die wir dann aber handhaben wie einen Kohlenwasserstoff. Das hätte halt den Vorteil, dass wir letztlich dieselbe Infrastruktur weiter nutzen können in Schiffen, aber ist bis jetzt noch sehr teuer und dann müssen wir den Wasserstoff irgendwie wieder rauskriegen. Das ist übrigens halt auch eine Schwierigkeit beim Ammoniak. Den müssen wir halt dann auch wieder irgendwie effizient cracken, um den Wasserstoff dann daraus rauszutrennen. Und dann vielleicht noch als, nicht als Transportmedium, aber einfach etwas, was ich physikalisch interessant finde, als Metallhydrid. Also die Dichte, wenn wir jetzt also eine Metallpackung nehmen und auf molekularer Ebene da jetzt wirklich das mit Wasserstoff anreichern, schaffen wir es tatsächlich, mehr Wasserstoffatome pro Kubikmeter unterzubringen, als wenn wir jetzt einfach nur den reinen Wasserstoff hätten. Das ist nicht so ganz offensichtlich, wie sowas physikalisch funktioniert, wenn man da noch nicht drüber nachgedacht hat. Aber das ist sicherlich eher was für stationäre Anwendungen. Also kurz nochmal, wirklich Transport, letztlich flüssig ist die Möglichkeit, als Kohlenwasserstoff, in Kohlenwasserstoff gebunden oder Ammoniak.
Dann schauen wir uns zum Schluss jetzt mal die Produktion, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ein bisschen genauer an. Frau Kirchem, Deutschland soll laut Strategie bis 2030 Leitanbieter für Wasserstofftechnologien, also beispielsweise Elektrolyseure, Brennstoffzellen und so weiter werden. Wo stehen wir denn da im Moment schon? Können Sie das mal vielleicht irgendwie kurz erklären? Und haben denn da deutsche Anbieter tatsächlich auch schon so eine Technologieführerschaft in der Welt im Moment?
Also im Moment haben wir eine installierte Elektrolyseleistung in Deutschland von um die 100 Megawatt. Das heißt, das ist wirklich noch relativ gering im Vergleich zu diesem Ziel 2030 von 10 Gigawatt. Das müssen wir auf jeden Fall noch deutlich ausbauen. Und was die Produktion von Elektrolyseuren angeht, da ist es auf jeden Fall, ist Deutschland da gut dabei. Wir haben, ich glaube, Herr Banuti hatte schon diese Gigafabrik von Siemens Energy in Berlin angesprochen. Ist auch eine Fabrik für die Serienfertigung von Elektrolyse-Stacks in Hamburg geplant. Und da gibt es auf jeden Fall viele Forschungsbemühungen auch, ne? Wie kann man die Elektrolyseproduktion in Serie bringen? Wie kann man das auch effektiv in Verbindung mit Wind-Offshore-Energie in sogenannten Offshore-Hubs produzieren? Und insofern würde ich schon sagen, dass Deutschland da eine Technologieführerrolle, Führerschaft einnehmen könnte. Aber auch hier ist es so, dass China uns einfach, was die derzeitigen Stand angeht, einfach schon wieder voraus ist. Also die über 40% der Projekte, die jetzt gerade FID haben, sind halt in China angesiedelt. Und in Europa sind das ungefähr 2 Gigawatt, die jetzt gerade FID haben. Das ist in China um ein deutliches höher. Das sind fast alles Technologien, die auf bestehender Elektrolyse-Technologie basieren. Aber genau, die könnten halt bis zu 70% der Kapazität in diesem Jahr ausmachen, die jetzt gerade dazugekommen ist. Und insofern sind die Bemühungen in Deutschland auf jeden Fall groß. Und wir müssen einfach, glaube ich, auf dem Weg bleiben, dass wir die technische Komponente vorantreiben und uns vor allem darauf konzentrieren, hier in Deutschland und Europa den Markt aufzubauen.
Also das klingt so, in China sind die Produktionskosten niedriger, deswegen kann da groß skaliert werden jetzt in der Produktion. Aber das technische Know-how, das ist auf jeden Fall in Deutschland sehr, sehr hoch im Moment, oder wie? Okay.
Ja.
Herr Banuti, erklären Sie uns doch vielleicht nochmal so ein bisschen so den technischen Hintergrund der Elektrolyseure. Also von welchen Wirkungsgraden sprechen wir denn da im Moment, so Stand der Technik? Und wie lassen Sie sich auch skalieren? Also wie viele Tonnen Wasserstoff können denn da so pro Elektrolyseur pro Jahr produziert werden im Moment?
Zum einen ist es so, dass wir jetzt hier nicht ein theoretisches Limit nach oben haben. Das ist ja, sagen wir mal, bei einigen Technologien haben wir das ja. Wenn wir uns ein thermisches Kraftwerk angucken, da sind wir halt gedeckelt durch das Temperaturverhältnis, heizen, kühlen. Wir haben in der Windkraft das Beetz-Limit und sowas. Das heißt, das gibt es in der Form nicht in der Elektrolyse. Und wenn Sie jetzt bei, also ganz konkret, kurze Antwort, bei Siemens was bestellen, da werden sie im Moment 75% Wirkungsgrad wird ihnen da angeboten. Das heißt, das ist etwas, das kann man so kaufen. Hatte vorhin schon angesprochen, dass es aber halt auch Ansätze gibt, das Ganze zu erweitern und auch schon auf Demonstratorebene. Eine charmante Sache am Wasserstoff ist halt, wir müssen nicht unbedingt nur auf Strom setzen. Das heißt, natürlich müssen wir Energie hinzuführen. Elektrolyse heißt ja letztlich, wir nehmen Wasser, also H2O, führen Energie zu und spalten das dann in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Aber diese Energie muss halt nicht als Strom zugeführt werden, sondern könnte zum Beispiel auch als Wärme zugeführt werden. Jetzt ist Wärme halt erheblich billiger als jetzt Strom. Und das ist jetzt ein Ansatz, der jetzt von Sunfire demonstriert wurde im Stahlwerk Salzgitter AG, wo man halt jetzt Wirkungsgrade in Bezug auf den zugeführten Strom von 85% schon mal erreicht hat. Aber diese Grundidee ließe sich halt skalieren und weiterspinnen. Das ist, wie gesagt, formal, wenn ich es heiß genug mache, wird es schon gespalten. Das ist jetzt, wenn wir es mit Wasser machen, nicht so geschickt. Als Brückentechnologie vielleicht, wenn wir jetzt Erdgas, also über Grauen hatten wir jetzt schon viel gesprochen, oder grauen Wasserstoff, also Erdgas, dampfreformiert, und das CO2 lassen wir in die Atmosphäre, das wäre der graue Wasserstoff. Blauer Wasserstoff wäre, wir nehmen wieder Erdgas, dampfreformieren das, haben Wasserstoff, aber fangen das CO2 auf. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und Pyrolyse machen. Das ist was, was wir hier am Institut zum Beispiel durchführen. Dann gehen wir halt mit Erdgas in ein Flüssigmetallbad. Das ist bei uns flüssiger Zinn. Da können wir von unten einblasen Methan oder halt Erdgas. Das ist heiß genug, dass es sich chemisch trennt. Es lagert sich dann also dann der Kohlenstoff wirklich als Pulver auf der Metalloberfläche ab. Den können wir abschöpfen. Das heißt, wir haben dann auch kein CO2, den man irgendwie verpressen muss, sondern wir haben als Feststoff den Kohlenstoff, der vorher in der Atmosphäre in CO2 rumgeflogen ist. Und der Wasserstoff kommt raus. Wenn wir uns das jetzt überlegen, zum Beispiel als Brückentechnologie, das ist das, was wir halt, das müssen wir heiß genug machen. Aber formal ist halt die Temperatur das, was wir brauchen. Und das könnte Restwärme sein aus dem Stahlwerk, aus dem Chemiewerk oder halt zu einem großen Teil. Und nur die Differenz machen wir dann über Strom. Wir könnten noch einen Schritt weiter denken und sagen, jetzt gehen wir da nicht mit Erdgas rein als einen fossilen Energieträger, sondern was, wenn wir da mit Biogas reingehen? Dann hätten wir sogar eine Technologie, die letztlich CO2 negativ uns unseren Wasserstoff erzeugt. Das CO2 wurde vorher aus der Atmosphäre gebunden. Daraus wird Methan gemacht und noch andere Sachen. Dann können wir damit durch unseren Pyrolysereaktor gehen, haben dann das CO2, das aus der Atmosphäre entfernt wurde, können das speichern und haben dann den Wasserstoff raus, so als alternativer Produktionspfad. Aber genau, also dieses Grundding ist, ich glaube, eine spannende Herausforderung oder einfach eine Chance ist, wir müssen es nicht alles mit Strom machen, sondern wir können es mit billigerer, in Anführungszeichen schlechterer Energie auch eine Menge machen. Und auch da nochmal, vielleicht noch ganz kurz zum Wirkungsgrad, nach oben offen, hatte ich gesagt, im Wesentlichen theoretisch. Also es gibt ein Nature Communications Paper von 2022, da wird halt gesagt, da hätten sie 98% Wirkungsgrad in einer neuartigen Elektrolysezelle im Labor demonstriert. Also das ist, da tut sich was. Und wie gesagt, wir haben halt nicht dieses theoretische Limit, dass es deckelt bei, keine Ahnung, 30%, wie jetzt im Verbrennungsmotor oder sowas.
Dann kommen wir mal zu den Schlussstatements. Da würde ich Sie gerne nochmal fragen, weil das jetzt doch, ja, vieles klang doch relativ herausfordernd, was so in Zukunft ansteht. Frau Kirchem, fangen Sie vielleicht mal an. Was lässt Sie denn trotzdem optimistisch in die Zukunft schauen?
Also zum einen haben wir ein bisschen gesehen schon, dass die politischen Maßnahmen auf jeden Fall da sind. Das Problem ist erkannt, dass wir den Markthochlauf brauchen. Und es gibt verschiedene Förderinstrumente auf deutscher Ebene, aber auch auf EU-Ebene, die das ganz konkret angehen. Und insofern, es sind viele Projektzusagen da auf der Angebotsseite. Und jetzt muss einfach glaubwürdig gemacht werden, dass auch auf der Nachfrageseite dieser Wasserstoff abgenommen werden kann. Und dass damit die Preise so sinken, dass grüner Wasserstoff wettbewerbsfähig ist. Und mir wäre es nochmal ganz wichtig auch zu sagen, wir diskutieren ja immer über den grünen Wasserstoff da, wo wir ihn wirklich benötigen. Das heißt, wir haben auch ganz viele andere Prozesse in Deutschland, also sowohl in der Industrie, aber auch im Verkehr, die wir dekarbonisieren müssen, aber wo wir das auch direkt mit grünem Strom tun können. Also wir brauchen diesen Umweg über den grünen Wasserstoff wirklich nur da gehen, wo es wirklich unverzichtbar ist. Aber er wird unverzichtbar sein.
Ich würde direkt da anknüpfen. Das Erste, was wir halt wirklich nicht vergessen dürfen, ist, er ist unverzichtbar. Wir müssen diese Technologie beherrschen und wir müssen es skalieren in einer Art und Weise, dass wir hier unsere Industrie letztlich mit unserem Lebensstandard weiter betreiben können. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Sachen, unsere Chemieindustrie, Stahl, die einfach nicht elektrifizierbar sind. Das heißt, wir müssen dieses Problem lösen, wenn wir weiterhin darauf beruhen wollen, dass wir ein Industriestandort sind. Dann gibt es halt graduell wirklich Abwägungen, was ist jetzt die bessere Lösung oder die weniger gute Lösung. Aber vielleicht als zweites, es ist halt nicht die einzige Lösung, kann auch nicht die einzige Lösung sein, ist aber unverzichtbarer Bestandteil unseres neuen Energiesystems. Das heißt, wir werden genauso brauchen Batterien, wir werden genauso brauchen, ich weiß nicht, in gewissem Maße synthetische Kraftstoffe. Man wird sehen, was die konkreten Anwendungen sind. Man wird sehen, was sich wo bewährt. Aber ich glaube, das Spannende und die Herausforderung ist jetzt wirklich so diese Mischung aus den verschiedenen Formen, vielleicht auch mal, wir hatten im Eingangsgespräch ein bisschen darüber geredet, die Vertreter an einen Tisch zu holen und zu sagen, wir wollen hier gemeinsam und müssen gemeinsam das Problem erneuerbares Energiesystem lösen. Und wir haben letztlich keine Wahl und Wasserstoff ist halt ein Bestandteil davon, deswegen müssen wir es lösen.
Ja, Frau Kirchem, Herr Banuti, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen oder hören uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.